Breitband Topic. Die folgende Sendung ist für Zuhörer unter 18 Jahren nicht geeignet.
Nach Angaben der Seite top10reviews.com macht die weltweite Pornoindustrie einen Jahresumsatz von 30 Milliarden Dollar. Das ist mehr als Microsoft, Google, Amazon, eBay, Yahoo und Apple zusammen einnehmen. Ein boomender Vertriebsweg ist das Internet. Knapp 30.000 Menschen sind angeblich jede Sekunde damit beschäftigt, sich am Computer Sexbilder und Sexfilme anzusehen. Solche Zahlen sind mit Vorsicht zu genießen, aber sie decken sich mit der Erfahrung vieler Surfer. Ein Tippfehler in der Suchmaschine reicht und überall wippen Geschlechtsteile. Wird das Netz tatsächlich zur weltweiten Porno-Plattform? Ein Branchenreport von Ralf Baader-Kellen.
Willkommen auf meiner Seite. Wenn ihr nach außergewöhnlichen Abenteuern sucht, dann seid ihr genau richtig bei mir.
Internet und Pornografie, das gehört scheinbar zusammen wie Pech und Schwefel. Laut der amerikanischen Statistikseite Top 10 Reviews sind rund 12% aller Websites pornografischer Natur. Jede vierte Suchmaschinenanfrage zielt auf erotische Inhalte.
Love me, please, love me.
Mit dem Siegeszug des Internet boomt auch die Pornoindustrie wie selten zuvor.
Im Vergleich zum Einzelhandel würde ich sagen, machen wir im Moment ein Drittel der Umsätze, mit der Tendenz jedoch steigend.
Hierzulande kann das kaum jemand besser beurteilen als Jan Otzen. Der 30-Jährige leitet seit ungefähr 5 Jahren den Online-Bereich bei Beate Use New Media. Die Pornoindustrie ist seit jeher Katalysator von technischen Innovationen. VHS wie Internet verdanken ihre Etablierung nicht zuletzt der Erotikbranche. Bei Beate Use New Media können alle DVDs, die es in den Läden gibt, auch als Stream im Netz gekauft werden. Streaming, so glaubt Otzen, wird sich weiter etablieren. Die DVD, egal ob Blu-ray oder HD-DVD, wird dagegen stagnieren. Auch die Inkassomöglichkeiten sind heute ausgeklügelt. Vom Zahlen per Lastschrift oder Kreditkarte bis zur Abrechnung über das Telefon mittels 0900er-Nummern, von der individuellen Abrechnung nach Klicks oder Minuten bis zum Vollabo sind Möglichkeiten in jeder zeitlichen wie anonymisierten Abstufung vorhanden.
Neben den Streams von professionellen Videos gibt es bei uns zum Beispiel auch eine Web 2.0-Anwendung, die sehr erfolgreich läuft, die heißt Privatporno und ist im Grunde vergleichbar mit unserem professionellen Produkt Movie On, nur dass es hier keine wirklich von professionellen Studios produzierten DVDs zu sehen gibt, sondern Filme, die man privat produziert hat.
Gerade im Bereich des User-Generated Content haben die großen Erotikkonzerne allerdings Konkurrenz bekommen.
Hi, ich bin Melly und Amateur. Und falls du auch mal Lust hast, dich mit mir auszutoben, dann schau dir meine Videos an und schreib mir.
Auf Portalen wie YouPorn oder My Dirty Hobby stellen seit kurzem Amateure ihre selbst produzierten Filme ein, kostenlos.
Meldet euch bei eurer Fetischherrin. Sie wartet auf euch.
Nach Angaben von Alexa Internet vom 21. Oktober 2007 hält YouPorn in Deutschland mittlerweile Rang 16 der am häufigsten aufgerufenen Websites. Der Jugendschutz ist bei den Umsonstportalen ungenügend bis gar nicht vorhanden. Deshalb musste der Internetprovider Arcor auf Aufforderung des Landgerichts Frankfurt YouPorn im Oktober dieses Jahres sperren. Allerdings nicht wegen des Einspruchs von Jugendschützern, sondern auf Betreiben eines konkurrierenden Pornofilmportals. Mit technischen Mitteln lässt sich die Flut der Sexbilder allerdings kaum eindämmen. Im Internet wird der Jugendschutz zur Farce. In den USA zum Beispiel liegt das Alter, in dem ein Mensch zum ersten Mal Pornografie im Internet begegnet, bereits bei durchschnittlich 11 Jahren. Vielleicht werden zukünftige Generationen Pornografie aber auch als etwas ganz Alltägliches, geradezu Banales begreifen. Für Jan Otzen scheint sich dieser Trend bereits heute abzuzeichnen.
Pornografie wird ein Bereich des alltäglichen Lebens werden, etwas, was man einfach schön findet, genauso wie andere Dinge im Lifestyle-Sektor.
Trotz aller Gesetze, trotz aller technischen Zugangsbeschränkungen, jeder 9-Jährige kann sich also heute im Netz Hardcore-Pornos ansehen, ist diesem seelischen Extremismus ausgesetzt, wie es FAZ-Herausgeber Frank Schirmacher formuliert hat. Webseiten wie Flashbot dagegen besprechen neue Pornos wie andere Rockplatten. Ist Porno also cooler Lifestyle für Unverklemmte oder eine visuelle Pest, die nicht nur die Seelen Minderjähriger malträtiert. Im Studio mir gegenüber sitzt jetzt Aline Olof. Sie ist Soziologin an der Technischen Universität in Berlin. Ihr aktuelles Seminar heißt Die nackte Wahrheit zur Pornografie im Real und Second Life. Hallo, Frau Olof.
Hallo.
Wir haben es eben gehört im letzten O-Ton. Pornografie wird ein Bereich des alltäglichen Lebens werden. Etwas, was man einfach schön findet, genauso wie andere Dinge im Lifestyle-Sektor. Ist das wirklich so? Wird Pornografie zu einem Alltagsphänomen?
Also ich denke, in bestimmten Gesellschaftsschichten ist es durchaus schon der Fall, dass Pornografie dazugehört, dass man drüber redet, dass es absolut kein Tabu mehr ist. So vielschichtig wie Gesellschaft ist, denke ich, ist auch das Verhältnis zu Pornografie.
Bisher war es ja so, dass speziell Minderjährigen der Zugang zu Pornos aus guten Gründen, wie man zumindest annimmt, bisher verwehrt wurde. Ist das denn durch neue Gesetze, durch technische Zugangsbeschränkungen überhaupt noch zu gewährleisten? Kann man verhindern, dass 9-, 10-Jährige sich Pornos angucken?
Nein, ich denke, das kann man weder über Technik noch über Gesetze schon gar nicht regeln. Also gerade Pornografie und Gesetz, Pornografie und Zensur, die haben ja eine lange Geschichte, eine gemeinsame Geschichte.
Nämlich?
Pornografie ist mit der Zensur entstanden und es zeigt sich, dass Gesetze erstmal so gar nichts helfen und Verbote. Im Gegenteil.
Wie sollen wir also damit umgehen?
Ich denke, Medienkompetenz, das könnte ruhig ein Schulfach sein oder sollte ein Schulfach sein. Und so viel ich weiß, wird in Sachsen experimentiert. Aber da denke ich, ist noch viel Nachholbedarf in Deutschland, dass Jugendliche an Medienkonsum herangeführt werden.
Wie könnte das konkret aussehen, wenn jetzt Lehrer und Pädagogen sagen, also wir können es technisch nicht verhindern, dass unsere Kinder, unsere Schüler, Minderjährige diese Filme sehen. Dennoch wollen wir sie damit nicht alleine lassen. Was kann man machen? Wie kann das praktisch aussehen?
Lehrer, Menschen, die Kinder erziehen, also auch in Freizeiteinrichtungen und so weiter, dürfen sich dem Problem nicht verschließen. Und ob sie wollen oder nicht, sollten sie auch wissen, was da angeboten wird.
Das heißt, sie müssen sich das angucken?
Sie müssen sich das angucken. Also sie müssen wissen, was Kindern zugänglich ist, was ihrer Klientel zugänglich ist. Also das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist wirklich, Sehschulen zu machen, Filmanalysen zu machen. Also es muss nicht unbedingt an pornografischem Material sein, aber wirklich das Medium Film zum Beispiel oder über Bilder zu sprechen. Was sehe ich da? Was wird mir da vermittelt? Einfach Kinder und Jugendliche dazu bringen, dem Medium kritisch gegenüberzustehen.
Ich habe gestern auch nochmal mit einem Kinderpsychologen gesprochen und der ging in eine ähnliche Richtung. Der sagte auch, was in diesem Pornos ja völlig fehlt, sind Gefühle, Kränkung, also diese inneren Werte. Und er sagte, was man stärken muss, bei Kindern sind diese inneren Befindlichkeiten, um ihnen zu sagen, das ist auch wichtig. Würden Sie das ähnlich sehen?
Das sehe ich genauso. Also das ist ja der große Vorwurf der Mainstream-Pornografie gemacht wird, dass sie absolut entpersonalisiert, dass Körper dargestellt werden, Körperteile dargestellt werden, dass wenig Persönlichkeit sichtbar ist. Und da denke ich, müsste Pädagogik einsetzen und sagen, okay, es ist eine Form, Sexualität darzustellen, die man hinterfragen muss, und im wirklichen Leben sind Menschen viel, viel, vielschichtiger und Beziehungen zwischen Menschen sind viel komplexer. Natürlich geht es darum, Sexualität als was Schönes irgendwie zu erleben und Sexualität zu erleben, aber es geht eben auch noch darüber hinaus um Beziehung, um Austausch, und im Gefühl im letzten Endes, klar.
Jetzt haben wir über Minderjährige gesprochen. Wenn wir davon ausgehen, dass Pornos sich immer weiter verbreiten, was macht das mit Erwachsenen? Wie verändert das uns?
Da gibt es wenig, also ich kann jetzt nicht die Studie zitieren, wo viel Forschung darüber betrieben wird, ist der Konsum von Gewaltdarstellungen und dann die Reaktion darauf. Das sind aber meistens Laborstudien, also auch vorsichtig zu genießen. Also da ist absoluter Forschungsbedarf in dem Bereich, also wirklich Medienwirkungsforschung und vor allen Dingen langfristige Medienwirkungsforschung. Wie wirkt der Konsum von pornografischem Material auf Identitätsbildung, auf Bildung von Weltbildern und so weiter? Also da gibt es wenig und da ist Bedarf.
Was sind denn das für gesellschaftliche Bedürfnisse, die hinter dieser Nachfrage nach Pornografie stecken?
Was natürlich also ein interessantes Phänomen ist, im Internet ist ja wirklich diese wahnsinnig explodierende Do-it-yourself-Sparte. Und das finde ich wirklich auch interessant zu beobachten, was Menschen dazu bringt, sich selber abzubilden und Filmchen ins Internet zu stellen. Also was für einen sexuellen Anreiz auch hat, irgendwie das voyeuristische Bedürfnis, das Gegenüber zu bedienen oder sich selbst zu exponieren. Und wenn man sich dann viele von den Amateurseiten, Filmchen anschaut, dann ist es eigentlich mehr oder weniger eine Imitation der Struktur von Mainstream-Pornografie und der Posen von Mainstream-Pornografie. Was der Unterschied ist, dass es ganz normale Körper sind oft, dass es im Wohnzimmer auf dem Sofa passiert. Aber die Muster sind doch sehr stark entlehnt an der Mainstream-Pornografie. Also.
Und was ist Ihre Idee? Warum machen die Leute das? Also die sind ja dann zum Teil auch wirklich da zu erkennen mit Gesicht und also völlig identifizierbar.
Ich glaube, es ist wirklich ein Reiz. Also ein Reiz, irgendwie sich in diese Flut ins Internet zu stellen und vielleicht werden sie geschaut, dann werden sie nicht geschaut, keine Ahnung. Also ich könnte mir vorstellen, dass das dieser Thrill ist. Also da eine Kamera laufen zu haben und es hochzuladen und zu denken, ja, mal gucken. Das und oft werden da, also gibt es ja dann auch immer noch diese Kombination mit Blogs. Also dass dann wirklich da auch über das reine Bildmaterial hinaus gechattet wird oder so weiter. Also
das ist sozusagen das Neue von der Angebotsseite, also diese Amateurpornos. Gibt es denn auch von der Nutzerseite neue Nutzer, die durch diese Angebote erschlossen werden?
Ich denke mal, dass zunehmend die Schwelle, sich das mal anzuschauen, sinkt. Dass es absolut nicht mehr so ein Tabu ist. Und ich meine, dass in der Werbung, in Spielfilmen, da wird ja immer mehr nackte Haut gezeigt, was ja an sich nicht schlimm ist. Und ich denke wirklich, dass das Tabu, sich auch mal eine Pornoseite anzuschauen oder auch mal einen Film, wirkt einfach immer weniger.
Aber vor dem Hintergrund, dass Sie vorhin gesagt haben, auch Lehrer und Eltern müssen sich damit auseinandersetzen, was ihre Kinder sehen, wäre das ja im Zweifel ein ganz guter Effekt, dass dieses Tabu weg ist. Dass dieses,
absolut.
Ja?
Absolut, denke ich schon. Um dann genau darüber zu sprechen, was sehen wir denn da eigentlich? Und ist das, was wir da sehen, das, was wir sehen wollen? Also das, finde ich, ist meiner Meinung nach ein ganz wichtiger Punkt, dass eben wirklich die Nachfrage die Inhalte auch verändern sollte. Also darüber einen Diskurs zu führen, ist das, was uns im Mainstream-Porno angeboten wird, wirklich das, was wir sehen wollen, wie Männer und Frauen miteinander umgehen, wie Sexualität ist oder eben nicht.
Vielen Dank. Aline Olof, Soziologin an der Technischen Universität, über Pornografie im Internet.